Eine Schülerin missbraucht, ein Lehrer auf der Anklagebank. Ja, wir besprechen heute einen Prozess, der für viel Aufmerksamkeit in Erfurt, aber auch darüber hinaus gesorgt hat. Es geht um einen Lehrer, der seine Schülerin missbraucht hat. Und es geht um einen Lehrer, der im Juni dieses Jahres aus dem laufenden Schulbetrieb aus der Schule geholt wurde und direkt in Untersuchungshaft gegangen ist. Es geht um einen Fall, der viele verschiedene Ebenen hat, die der Prozess gezeigt hat. Wir besprechen alles in dieser Folge Angeklagt, zu hören wie immer in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Alle 2 Wochen von uns eine neue Folge und schreiben könnt ihr uns an angeklagt@mdr.de. Und jetzt geht's los.
ARD.
Und bei mir ist wie immer MDR Thüringen Gerichtsreporterin Conny Hartmann. Hi Conny, grüß dich.
Hallo Olli.
Ja Conny, ich war ja am ersten Prozesstag mit dabei, deswegen würde ich erstmal erzählen, wie das so war am ersten Prozesstag. Also der angeklagte Mann, der kam mit einer Akte vor dem Gesicht in den Saal in Handschellen, denn ich habe es gesagt, seit Juni sitzt er in Untersuchungshaft, also seit dem Zeitpunkt, als er aus der Schule geholt wurde. Und der Gerichtssaal war voll, bis auf den letzten Platz. Schülerinnen, Schüler und auch Angehörige von Schülern und auch Angehörige des Mannes waren da. Der Lehrer, der hat sich zwischen seine Verteidiger gesetzt und dann begann die Staatsanwältin, die Anklage vorzulesen. Und das sollte etwas dauern, denn es waren mehr als 80 Taten angeklagt und die müssen im Gericht vorgetragen werden. Ja, und dabei ging es um sexuellen und schweren sexuellen Missbrauch. Und ich hatte die Staatsanwältin Dorothee Ohlendorf nach dem Verhandlungstag auch im Interview und das hat sie zu den angeklagten Taten gesagt.
Dem Angeklagten liegen 84 Fälle des sexuellen Missbrauchs von Schutzbefohlenen zur Last. Zum Teil war das Opfer noch unter 14, so dass bei 30 Fällen auch ein sexueller Missbrauch von Kindern in Betracht kommt.
Ja, unter 14 Jahre alt und die Staatsanwältin hat auch mal die Beziehung zwischen dem Lehrer und der Schülerin versucht zu beschreiben.
Der Angeklagte war der Klassenlehrer des betroffenen Mädchens und es bestand anscheinend ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen ihm und der Schülerin. Und dieses Vertrauensverhältnis hat der Angeklagte dann ausgenutzt, um es quasi zu einer sexuellen Beziehung zu bringen.
Ja, Conny, ich muss ja an dieser Stelle sagen, wir haben mit vielen Schülerinnen und Schülern am Rande des Prozesses gesprochen und da wurde der Lehrer auch immer wieder als, naja, man kann es nicht anders sagen, als korrekt beschrieben. Und andere Schülerinnen und Schüler hatten ihn sogar als Vertrauenslehrer gewählt und als Vertrauensperson vor allem angesehen. Also der hatte ein gutes Standing in der Schule. Und auch eben deshalb waren die Taten ja so unvorstellbar. Aber ich will noch mal ganz kurz sagen, worum es konkret ging. Also 2016, da hat das Ganze angefangen, dass der Lehrer die damals 13-jährige Schülerin umarmt hat. Später kam es dann auch zu Küssen, beziehungsweise er hat sie dazu gebracht, beziehungsweise er hat sie quasi dazu gedrängt zu diesem Kuss und zu diesen Küssen. Das Ganze war der Anfang. Ja, und da sind schon die Orte, an denen das passiert sind, irritierend, würde ich sagen. Denn passiert ist das Ganze in der Schule, im Geschichtsraum zum Beispiel oder auch im Geräteraum. Und dann wurde auch beschrieben, wie der Lehrer auf einer Klassenfahrt der Schülerin seine Zimmernummer geschickt hat und sie ist dann auch gekommen. Ja, es blieb dann insgesamt nicht bei diesen Küssen. Wir wollen da aber auch nicht zu sehr ins Detail gehen. Aber es kam auch zu Treffen bei dem Lehrer zu Hause und es kam dann auch zum Geschlechtsverkehr. Ja, und natürlich, als diese Vorwürfe bekannt wurden, das hat für richtig viel Aufmerksamkeit gesorgt, logischerweise.
Als das bekannt wurde, da hat es ganz viele, also das hat auch mich erreicht, ganz viele Diskussionen gegeben, eben auch. Und das ist, glaube ich, wirklich in diesem Fall echt was richtig, richtig Schlimmes, dass man gesagt hat, was, so lange, wie geht denn das? Ja. Warum hat die denn da nicht aufgehört? Und da muss doch irgendwie was dran sein, dass die das auch wollte. Das ist das, was ich immer so schlimm finde, wenn es sich im Nachhinein nicht bewahrheitet. Das kann ich, glaube ich, jetzt vorwegnehmen. Es hat sich nicht bewahrheitet. Das Urteil, nur diesen einen Satz will ich sagen, hat gesagt, diese Beziehung gab es nur wegen des sexuellen Interesses des Lehrers. Mhm. Nichts anderes spielte da eine Rolle bei dieser sexuellen Beziehung. Und ich vermag mir gar nicht vorzustellen, wie man sich fühlt. Das kann die sich ja wahrscheinlich denken, was da andere auch über sie gedacht und vielleicht auch gesagt haben. Wie geht sowas? Warum kann man sich denn davon nicht frei machen? Und da denke ich, da sollten wir vielleicht mit unserem Selbstbewusstsein, ich noch dazu mit meinem Alter, sich vielleicht ein Stück zurücknehmen, weil in so eine Situation kann ich mich persönlich überhaupt nicht hineinversetzen, wenn ich ehrlich bin. Aber die Anwältin des Mädchens hat das ja auch gesagt, es gibt sowas wie eine zweite Viktimisierung. Sie hat es wissenschaftlich gesagt, aber das ist, man wird im Laufe des Verfahrens nochmal zum Opfer. Und das ist diesem Mädchen passiert, hat sie zumindest so gesagt, weil eben natürlich das eine besondere Konstellation ist, weil ein Lehrer eben so eine unglaubliche Vertrauensperson ist. Und weil es sich bei diesem Lehrer auch um einen unglaublich beliebten Lehrer gehandelt hat.
Ja, rausgekommen ist das Ganze übrigens, weil sich die Schülerin erst an einen Mitschüler gewandt hat. Und dann kam es auch zu einer Anzeige bei der Polizei. Und belegt wurde das Ganze durch Chatnachrichten, die da vorgelegt wurden, die aber nicht aus den Jahren 2016 bis 2020, also während dieser in Anführungszeichen Beziehung stammen, sondern diese Chatnachrichten, die waren aus dem vergangenen Jahr, als sich die heute junge Frau dann nochmal an den Lehrer gewandt hat, weil sie eben wissen wollte, warum er das gemacht hat. Ja, und auch in der Schule wurde sie aktiv, aber darauf kommen wir später zu sprechen, denn das spielt nochmal eine gesonderte Rolle. Ja, Conny, wir sind am ersten Verhandlungstag immer noch und der Vorsitzende Richter des Schöffengerichts, der hat dann nochmal ziemlich klar und deutlich gesagt, welche Optionen er für den Mann, für den Lehrer sieht. Die erste, ein vollständiges Geständnis. Nur dann kann der Mann auch auf eine geringere Haftstrafe hoffen. Und die zweite Option, kein Geständnis und es wird eben dann durchverhandelt, der ganze Prozess. Es werden Zeugen gehört, zum Beispiel von der Polizei. Es werden aber auch andere Leute gehört und natürlich ganz vorne die Schülerin. Heute, wie gesagt, eine junge Frau, die hätte aussagen müssen, wenn der Mann nicht gestanden hätte. Conny, die Verteidiger, die haben sich dann nach der kurzen Ansage des Richters nochmal beraten, quasi mit ihrem Mandanten und sie haben eine Pause beantragt. Sag doch mal bitte, ist es denn normal, es wäre ja auch möglich gewesen, dass man sich dazu vorher bespricht, ob man gesteht oder nicht, oder sehe ich das falsch?
Ja, das passiert wirklich ganz häufig. Es macht nämlich einen riesengroßen Unterschied, meine ich, ob die Verteidiger ihrem Mandanten was sagen, es waren in dem Fall zwei, oder ob das Gericht was sagt. Und ja, das passiert sehr oft. Und wie gesagt, ich glaube, es macht einen Unterschied, ob dann nochmal ein vorsitzender Richter darauf hinweist, wieso die Sach- und Rechtslage ist.
Hat er deutlich gemacht, der Richter. Und nach 35 Minuten hat die Beratung dann gedauert oder die Besprechung zwischen Verteidigern und ihrem Mandanten. Und dann wurde gesagt, dass er die Taten vollständig einräumt. Hat er dann über die Verteidiger mitteilen lassen. Also die haben da einen Satz vorgelesen. Unser Mandant räumt die Taten vollständig ein. Also das war so quasi, das war innerhalb von der ersten Stunde des Prozesses und da war ja schon dann dementsprechend klar, okay, das wird hier deutlich verkürzt dadurch auch und auch natürlich die Strafe wird dadurch reduziert.
Geständnis ist immer strafmildernd und ich glaube, es ist auch nicht beim Geständnis geblieben, sondern es gab auch später, also habe ich zumindest gehört im Urteil, es gab eine Entschuldigung und vor allen Dingen hat er die Zahlung eines Schmerzensgeldes angeboten.
Mhm. Spielte auch sofort eine Rolle. 30.000 Euro wurden da angeboten, die bis innerhalb von ein paar Wochen da gezahlt werden müssen. Es war jetzt nicht so, Conny, muss ich auch ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht so, dass das bei diesem Einsatz geblieben ist. Also es gab auch schon noch Rückfragen an den Mann. Also klar, die erste Frage ist, warum er das gemacht hat, ob er nicht irgendwie als Lehrer sofort wissen müsste, dass das, was da passiert, nicht gut ist. Also so, es gab dann schon noch so Rückfragen, die er auch ausführlich beantwortet hat. Tatsächlich, also die Frage, warum hat er das gemacht, hat er verschiedene Aspekte hervorgerufen, die bei mir aber irgendwie dann auch eher ein irritierendes Gefühl ausgelöst haben, bin ich ehrlich. Er hat nämlich sehr darauf abgezielt, dass er sehr, sehr lange, sehr erfolgreich als Volleyballtrainer gearbeitet hat. Und als deine Volleyball-Karriere als Trainer sozusagen zu Ende gegangen ist, hat er gemeint, dass er in einer psychischen Notlage, würde ich mal sagen, ist. Also, dass er sehr angeknackst ist, dass er ja da Probleme hat und selber, wie gesagt, psychische Probleme hat. Also da hat er sehr, sehr lange drüber gesprochen, über seine Volleyballkarriere. Das war ein Grund. Und dass er sich natürlich das nicht erklären kann, aber dass er jetzt natürlich weiß, dass er da einen großen Fehler gemacht hat. Von der Art her, Conny, du hast ihn ja dann auch erlebt, war es aber schon so, dass es natürlich sehr, sehr, sehr ruhig zuging. Also das war ja ein heute 63-jähriger Mann, ne, der schon weiß, was er da gemacht hat, würde ich sagen.
Fand ich sowieso, dass das für das, was da an Emotionen alles drinsteckt, war das unglaublich sachlich, die gesamte Atmosphäre. Und das ist für mich aber auch eher so ein Zeichen gewesen. Das ist klar, dass da ganz viele Menschen aufgewühlt sind, weil da geht es ja nicht nur um diese sexuelle Beziehung, da geht es ja um wahnsinnig viel zerstörtes Vertrauen. Schule, Lehrer, der Vorsitzende Richter hat es gesagt, da sollen sich die Kinder geborgen fühlen. Und das hat natürlich nicht nur die direkt Betroffenen mitgenommen, sondern ich denke eben wirklich auch die gesamte Schulgemeinschaft.
Okay, das war also der erste Verhandlungstag mit Geständnis und mit Aussagen des Mannes, der, das sei auch gesagt, verheiratet ist, zum dritten Mal zwei Kinder hat, also von außen betrachtet, ich weiß, das kann man immer nicht so sagen, aber eigentlich ein gefestigtes Umfeld hat, was aber, und das erleben wir immer im Gerichtssaal, natürlich überhaupt nichts zu sagen hat. Der zweite Verhandlungstag, Conny, ich war wieder mit dabei und wieder standen viele Schülerinnen und Schüler vor dem Gerichtssaal im Landgericht Erfurt. Auch Angehörige des Angeklagten waren da. Und diesmal sollte eben ja das Opfer, die Schülerin sagen, wie es ihr heute geht. Durch das Geständnis musste sie nicht nochmal auf alle Taten eingehen, was natürlich eine sehr große Entlastung ist. Aber sie sollte schon nochmal ein paar Sachen erzählen. Aber das durfte man nicht mithören. Die Öffentlichkeit wurde sofort ausgeschlossen. Völlig normal, völlig nachvollziehbar, eben aufgrund der intimen Details, die da besprochen werden. Etwa eine halbe Stunde hat das Ganze gedauert. Gegangen ist da auch wiederum keiner. Und im Nachhinein, da war dann aber zu erfahren, dass sich der Lehrer bei seiner ehemaligen Schülerin entschuldigt hat. Sie habe die Entschuldigung auch angenommen, muss man so sagen. Aber was heißt das eigentlich schon, wenn man gesehen hat, was für Auswirkungen das natürlich logischerweise bis heute hat? So, Conny, Tag 3. Das Urteil sollte fallen. 9.30 Uhr Prozessauftakt angesetzt, aber schon lange vorher waren viele da und auch wir, ne?
Also ich hatte schon gehört, dass sich da viele Schüler schon sehr früh anstellen, einfach um Platz in dem Saal zu kriegen. Ich bin dann auch relativ früh da gewesen. Und ich muss jetzt mal sagen, wie das Landgericht Erfurt das gehandelt hat, das fand ich unglaublich großartig. Die haben nämlich Karten verteilt, so viele Sitzplätze wie im Saal waren. Die haben den größten Saal genommen, den es gibt. Haben noch erklärt, dass sie die Anklagebänke, die sind eigentlich für mehr Angeklagte, dass sie die nicht mehr rausrutschen können und da neue Stühle reinstellen können für Zuschauer, weil das alles verkabelt ist. Die haben den größten Saal genommen, die haben diese Platzkarten verteilt eine Stunde, bevor es losging. Und ich glaube 55 Minuten, bevor es losging, waren alle Platzkarten verteilt. Und dann ist jemand rausgekommen und hat gesagt, also für alle, die jetzt noch warten, die Plätze im Saal sind vergeben, aber wir lassen sie natürlich rein, falls jemand rausgeht, aber nicht, dass sie umsonst warten, weil im Saal haben wir im Moment keinen Platz mehr. Das fand ich echt cool. Das muss ich mal ehrlich sagen, weil man scheut sich ja doch immer so ein bisschen hoch. Wie geht's jetzt bei Gericht zu und wie ist das? Also das fand ich ganz toll organisiert. Ist für mich halt auch so ein Zeichen. Also das ist denen völlig klar gewesen, wie das auch für die Schüler ist, dass es für die extrem wichtig ist, da dabei zu sein und dass das so gut organisiert war. Das hat mich, wenn ich das in diesem Zusammenhang überhaupt sagen darf, das hat mich echt gefreut, weil ich auch gemerkt habe, dass die sich auch alle ernst genommen gefühlt haben. Dass man ihnen das da auch irgendwie ermöglichen will, soweit es geht. Es hat dann einer mal einen Wachtmeister gefragt, ob er tauschen kann nach einer halben Stunde, wenn er rausgeht, dass dann jemand anders reinkommt. Und dann hat der Wachtmeister auch gesagt, ja klar geht das, muss halt leise sein.
Und das waren jetzt ja keine erwachsenen Leute, ne? Also das waren ja so
Heranwachsende, das waren ja, ich sag mal so zwischen, was weiß ich, 12 bis 17, waren Jugendliche, die da das verfolgen wollten. Und das war an den letzten Tagen oder an den anderen beiden Tagen war das ganz genauso. Auch da Jugendliche, die dann, ich habe auch mal mit ein, zwei mich unterhalten, die dann auch eben gesagt haben, wie sie das so wahrgenommen haben und aufgefasst haben und auch über die Lehrer gesprochen haben. Auch was du schon angedeutet hast, dass das eigentlich ein angesehener Lehrer war, muss man ja sagen, während seiner Schulzeit. Was mich noch interessieren würde, wie du das wahrgenommen hast, Conny, das hatte ich selten im Gerichtssaal, dass diese Atmosphäre natürlich, also so viel Tuschel, kann man sagen, hinter uns in dem Besucher, also auf den Zuschauerplätzen, habe ich immer selten wahrgenommen, aber es war immer sehr viel Getuschel die ganze Zeit irgendwie im Raum, ne?
Das habe ich tatsächlich oft, aber dann sind es meistens Freunde der Angeklagten und dann ist es nicht so, oh, ich kann es nicht anders formulieren als betroffen. Also die grüßen dann schon mal oder dann wird auch mal laut gelacht oder so. Und heute war das wirklich eine ganz stille, nachdenkliche, ja, ich denke sogar wirklich betroffene Atmosphäre. Es waren ja auch ehemalige Schüler da, die einfach wissen wollten, was ist da passiert.
Und das Mädchen oder das Opfer war auch da, war auch am zweiten Tag, ist er auch nach ihrer Vernehmung nochmal reingekommen in den Saal und hat sich der ganzen Sache gestellt, würde ich das mal so sagen. Ja. Und ich glaube, das ist nicht selbstverständlich.
Nein, überhaupt nicht. Also ich kenne da wirklich ganz viele, die nach ihrer Vernehmung ganz schnell wieder gehen. Und das höre ich auch manchmal in den Verhandlungen, dass es möglicherweise eine große Überwindung ist, aber helfen kann. Ist heute auch gesagt worden, dass dieser Prozess für diese junge Frau jetzt ein Schlussstrich sein kann und sie jetzt sozusagen aufarbeiten kann. Eine Therapie macht sie schon, die braucht sie auch. Mhm. Also ich kann mich ja in die Lage überhaupt nicht hineinversetzen, aber ich kriege das halt ab und zu wirklich mal gespiegelt, dass jemand da rausgeht und sagt, oh mein Gott, ich habe das geschafft. Weiß ich jetzt nicht, wie es da ist, aber ich glaube, da gehört wirklich schon ganz schön viel Mut dazu, sich dem zu stellen. Da sitzen deine ehemaligen Klassenkameraden vielleicht auch hinten drin.
Klar.
Mit denen du deine Schulzeit verbracht hast, die sich auch Gedanken machen, was ist da passiert. Ich finde das wirklich extrem mutig.
Warum haben wir nichts mitbekommen? Vielleicht auch so einen Gedanke, den man...
Ja, aber eben auch, stimmt denn das überhaupt?
Also es war wirklich viel los, auch am Tag des Urteils. Und bevor wir das Urteil erzählen, hören wir, was Staatsanwaltschaft, die Anwältin der Nebenklägerin und die Verteidiger in ihren Plädoyers gesagt haben. Wir beginnen gleich mit der Staatsanwältin.
Also die Staatsanwältin hat das aufgedröselt, jede einzelne Tat. Sie hat beschrieben, was da passiert ist. Das machen wir jetzt mal nicht. Das muss man halt bei Gericht. Sie hat nach Schwere der Taten und nach dem Alter differenziert. Und natürlich wird ein Kuss anders bewertet als eine wirkliche sexuelle Handlung. Ach, das sind immer so Unworte, mit denen wir hier hantieren müssen. Aber die Staatsanwältin hat halt auch deutlich benannt, was da passiert ist. Es muss einfach so sein vor Gericht, damit man sagen kann, also da gibt's mehr, da gibt's weniger. Und sie hat für einen Fall, eine Einzelstrafe für einen einzigen Fall, hat sie 3 Jahre, 7 Monate. Das war ihre Einzelstrafe. Und diese höchste Einzelstrafe bei so vielen Taten, die wird dann immer maßvoll erhöht. Also da guckt man dann nochmal nach allem, was da passiert ist. Und sie ist auf, ich weiß es nicht mehr, 6 Jahre und 3 Monate. 3 Monate hat sie beantragt. Ich sag mal, diese absoluten Zahlen sind das eine. Das andere ist, dass der Lehrer sehr manipulativ gewesen sei und seine damalige Schülerin auch isoliert hat irgendwie. Und das ist, dass er das Vertrauen auch der Familie missbraucht hat. Das hat mir ein bisschen wehgetan, sage ich jetzt mal, das zu hören. Weil es ist ja ohnehin schon so, dass der Lehrer eigentlich in dieser Konstellation sozusagen der ist, der die Macht hat. Also klingt jetzt vielleicht doof, aber genauso sehe ich das.
Also seiner Aussage nach hat auch das Mädchen auf jeden Fall gesagt, dass sie will, dass es weitergeht, sonst würde er zum Beispiel seiner Frau Bescheid sagen und sonst würde er auch in der Schule Bescheid sagen.
Sie würde in der Schule Bescheid sagen. Ja, und da haben wir heute erfahren, dass er das zurückgenommen hat, dass das gar nicht stimmt. Und das ist, also das auch da, sowas tut mir dann irgendwie weh, weil dieses sich versuchen reinzuwaschen, indem er dem Mädchen eine Mitschuld gegeben hat. Das ist auch im Plädoyer der Staatsanwältin, ich sage jetzt mal, als nicht besonders strafmildernd nochmal erwähnt worden. Mhm. Und was mich wirklich kurz nochmal gezuckt habe, war, als sie gesagt hat, er müsse sich auch mal damit beschäftigen, ob er vielleicht pädophile Neigungen habe. Mhm. Sie hat das dann auch noch mit zwei Sachen begründet. Also es ist halt keine Pädophilie, sonst wäre ein Gutachter drin gewesen. Aber sie hat halt von diesen Neigungen gesprochen und dass er sich damit auseinandersetzen müsse.
Die Staatsanwältin ist die eine, die plädiert hat, aber es ging weiter. Nebenklägerin war auch mit dabei, beziehungsweise die Anwältin war genau. mit dabei. Mhm.
Und also ich sage jetzt mal, es ist im Strafprozess bei Nebenklagevertretungen üblich oder es gilt als guter Ton, dass man sich dem im Strafmaß der Staatsanwältin oder der Staatsanwaltschaft anschließt. Und in dem Fall hat aber die Nebenklägerin, also die Anwältin der jungen Frau gesagt, es geht hier überhaupt nicht um die Höhe der Strafe. Darum geht es einfach nicht. Es muss nur mal, also der jungen Frau ist es wichtig, dass das aufgearbeitet wird, dass das und ja auch, dass irgendwo ein Schlussstrich gezogen wird. Und die Anwältin der jungen Frau hat dann noch, ja, sie hat einfach nochmal auf die Psyche ihrer Mandantin abgestellt, hat das nochmal wiederholt, wie schlecht es der geht. Und sie hat, wie gesagt, von dieser Viktimisierung gesprochen, nämlich, dass ihre Mandantin, also die junge Frau, zum Prozess gegangen ist und nicht gewusst hat, gibt es jetzt ein Geständnis oder nicht, werde ich vielleicht 2,5 Tage lang befragt zu jeder einzelnen Tat und dann, das wäre sicherlich auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit geschehen, aber es haben ja dann immer alle ein Fragerecht. Weißt du, du erzählst, wie es abgelaufen ist, dann fragt das Gericht nach, dann fragt die Staatsanwältin nach, dann fragt die Verteidigung nach und dann musst du die Details vielleicht nochmal ein bisschen genauer und also das ist natürlich eine extreme Belastung und das hat die Anwältin der jungen Frau halt auch gesagt. Das hätte er ihr ersparen können, indem er gleich gesagt hätte, er wird ein Geständnis ablegen. Mhm. Aber das war halt am ersten Prozesstag noch nicht klar.
Nee, also vor dem ersten Prozesstag war es noch nicht klar und das sind ja dann auch die intimsten Details. Also da reden wir ja wirklich von sehr intimen Details. Hat sich dem Strafmaß angeschlossen. Die Verteidigung hat auch ihre Argumente vorgetragen, sagen wir es mal so, und bei einer Forderung bei 4 Jahre, 11 Monate am Ende rausgekommen.
Und dann war letztes Wort. Wie gesagt, der war schon erschüttert, keine Frage, der Angeklagte. Der wirkte für mich sehr angefasst. Hm. Er hat wie gesagt, nochmal gesagt, er würde es gerne ungeschehen machen, aber er weiß, dass das nicht geht.
Urteil, da war kurze, was heißt, nur zwei, anderthalb Stunden nochmal Unterbrechung und dann ein Urteil, was auch sehr viele interessante Aspekte, wie ich finde, hatte. Ja. Also einige interessante Aspekte. Ich würde vorschlagen, bei dem Urteil, lass uns doch gleich einfach mal zu dem Strafmaß kommen, was verkündet wurde. Also wie lange muss der Mann ins Gefängnis?
5 Jahre und 3 Monate ist die Haftstrafe. Es gibt ja, du musst ja meistens nicht die ganze Strafe absitzen. Es gibt so eine Halbstrafenregelung und 2/3. Also das ist aber 5 Jahre, 3 Monate mit 63 Jahren. Und wenn das Urteil rechtskräftig wird, verliert er seine Pension. Da gibt's dann so eine Nachversicherung, da bekommt er dann eine Rente. Aber es ist nicht das, was er bekommen hätte, wenn er als Lehrer in Pension, als verbeamteter Lehrer in Pension gegangen wäre. Und es war eine sehr, sehr persönliche Urteilsbegründung. Fand ich zumindest.
Weil der Richter hat nämlich noch einiges ausgeführt.
Oh ja.
Und zwar hat er auch dem Angeklagten natürlich deutlich die Meinung gesagt, hat gesagt, hier, Sie haben mir ein junges Leben zerstört unter anderem. Er hat, was hat er noch alles erzählt?
Er hat gesagt, Sie sind charakterlich überhaupt nicht geeignet für diesen Job. Als Lehrer, er hat gesagt, er hat 26 Jahre, macht er jetzt diese Kammer und diese Kammer ist ja zuständig für alle, für Sexualverbrechen und trotzdem lasse auch ihn das so ein bisschen fassungslos zurück. In dieser Dimension habe er so ein Verfahren noch nie gehabt. Er hat auch gesagt, der Sachverhalt sei klar, der Angeklagte habe das eingeräumt. Er hat dann mit ein paar Zitaten aus der Haftpost aber auch gesagt, in der Familie besteht noch, also der Angeklagte müsse das auch mit seiner Familie klären und müsse auch seiner Familie gegenüber dazu stehen, was da passiert sei.
Er hat auch deutlich gesagt, dass das eben kein Verhältnis war, worauf die Frau scharf war, das war das Zitat. Und ein Zitat hatte ich auch noch mit aufgeschrieben, dass der Mann eigentlich nur eine Beziehung mit seinen sexuellen Wünschen haben wollte.
Genau so ist es. Und die junge Frau, damals noch ein Kind, die hat halt eine Schulter zum Anlehnen gesucht und daraus ist, so hieß es auch wörtlich im Urteil, sozusagen ein langjähriger Missbrauch geworden.
5 Jahre, 3 Monate Haft, das Urteil gegen den Lehrer, aber auch die Schule rückte noch mal kurz in den Fokus des Richters.
Also ich war auch total von den Socken, als der sagte, wie kann man nur so wegschauen, hatte wörtlich gesagt in der Urteilsbegründung und hat dann halt auch gesagt, die Schülerin habe sich 2-mal an jemanden gewandt, 1-mal an einen Vertrauenslehrer. Das weißt du besser, was danach dann gewesen ist. Mhm. Also im Urteil hieß es, der habe dann weitergemacht, sozusagen.
Ja, das ist eigentlich das nächste Unglaubliche in dem Fall, weil erst hat sich die junge Frau auch an einen Mitschüler gewandt und dann ist auch zum Vertrauenslehrer gegangen und der steht selber unter Verdacht, dass er pornografische Inhalte übers Internet verbreitet hat und auch eine Vergewaltigung steht da im Raum. Also der Mann ist selber angeklagt, ja, der Vertrauenslehrer.
Da geht es nicht um diese junge Frau, sondern um 3 andere.
Genau, und geht um andere Personen. Mhm. Also geht nicht um die Frau, aber der Vertrauenslehrer, an den die sich gewandt hat, steht selber unter Verdacht für so schlimme Straftaten.
Das zweite war, da soll sie sich direkt an die Schule, also du hieß es im genau. Urteil, sie hat sich direkt an die Schulleitung gewandt und, Zitat, Urteil sei abgeblitzt.
Ja, das wurde im Prozess, während ich da war, nicht ausführlich besprochen, also gehe ich davon aus, das war unter Ausschluss der Öffentlichkeit, weil das wurde nicht ausführlich besprochen, aber muss natürlich eine Rolle gespielt haben.
Hat im Urteil eine Rolle gespielt und wörtlich hatte der vorsitzende Richter auch gesagt, dem Schulleiter würde ich gerne mal die Leviten lesen.
Ich würde mit ihm Tacheles reden.
Oder ich würde mit ihm Tacheles reden, ja. So ist das wörtliche Zitat, du hast recht.
Genau, also das... Ja, weil man hat natürlich sich, als wir auch dann mit den Schülern gesprochen haben, also im Nachgang aus dem Juni gab es wohl ein Angebot der psychologischen Betreuung, über welche Art auch immer. Also es gab wohl sowas, aber auch nachdem die Lehrer aus der Schule geholt wurden, also ich glaube, da ist noch sehr viel Aufarbeitung angesagt.
Ja, das ist halt das, was mich die ganze Zeit auch so beschäftigt hat. Das haben wir ja schon angesprochen. Das war ja eine besondere Verhandlungsatmosphäre. Da saßen ja, wie gesagt, so viele offensichtlich von diesem, von dem, was da geschehen ist, mit Betroffenen. Natürlich nicht in so einem Ausmaß wie die junge Frau. Aber ich vermag mir das gar nicht vorstellen. Da wird dein Lehrer aus der Schule geholt, zu dem du aufschaust, zu dem du Vertrauen hast und, er hat ja am letzten Wort auch gesagt, ihr habt in mir jemanden anderen gesehen, ihr habt in mir einen anderen Menschen gesehen. Und ich weiß nicht, ob das so einfach ist, ob man das so einfach wegsteckt, weil man noch so jung ist. Also die Schüler, wie das für die ist, mit wem die darüber jetzt sprechen können.
Jetzt kann man es vielleicht wegstecken, aber vielleicht dann in ein paar Jahren sieht das vielleicht, wenn man dann älter ist und nochmal reflektiert, okay, was vielleicht...
Ja, wir haben ja Gespräche geführt auf dem Gang und da war wirklich so eine große Enttäuschung, so eine große Verunsicherung zu spüren. Weil, also auch das Wort ist irgendwann gefallen, weil nicht ist, was nicht sein darf. Und jetzt ist es doch.
Was ich in dem Zusammenhang noch sehr wichtig finde, Conny, ist, dass auch die Staatsanwältin, und da will ich noch den letzten Punkt ansprechen, einfach auch gesagt hat, wenn irgendwas ist, dann muss man das anzeigen.
Mir fällt noch ein, dass die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer davon gesprochen hat, dass es natürlich eines großen Mutes bedarf, Anzeige zu erstatten gegen einen unglaublich angesehenen Lehrer. Und das hat sie dann auch noch mal gesagt. Sie hofft, dass dieser Prozess auch zeigt, erstens, man braucht jemanden, der den Mut hat, Anzeige zu erstatten. Aber sie hat auch gesagt, dass dieser Prozess hoffentlich das Signal sei, dass auch so angesehenen Menschen, dass man da gegen die ermittelt und dass die, wenn da was dran ist, auch verurteilt werden, weil das ganz offensichtlich auch ein Gesprächsthema war, ach, was willst du denn da sagen, da passiert doch nichts oder so. Und da hat sie gesagt, das sei ihr eben sehr wichtig, dass die Justiz da also wirklich ganz genau hinguckt, egal wo jemand arbeitet und was für einen angesehenen Job er hat. Und wie gesagt, sie hat den Mut nicht gelobt, aber sie hat gesagt, es braucht Mut, um da wirklich Anzeige zu erstatten, weil irgendwo anzurufen und zu sagen, hallo, mein Lehrer ist ein bisschen touchy, das bringt ja wirklich niemandem was, gar niemandem was. Es muss schon konkret sein.
Ja, dann hören wir dazu nochmal die Staatsanwältin Dorothee Ohlendorf.
Neben der Ahndung der Tat an sich ist dieses Verfahren aus Sicht der Staatsanwaltschaft deshalb bedeutsam, weil klar wird, dass auch eine bestimmte berufliche Position, die Stellung in einer Institution, einen Täter vor Strafe nicht schützt und Straftaten ohne Ansehen der Person, egal ob diese Lehrer oder sonst einen angesehenen Beruf hat, von der Justiz verfolgt werden.
Und auch wenn man das vielleicht gar nicht so nachvollziehen kann, aber man hört es ja auch immer wieder, ach, dem hätten wir es gar nicht zugetraut, dem hätten wir es nicht zugetraut. Und ja, es passiert trotzdem, auch wenn wir es nicht zugetraut hätten. Und ich finde, das ist doch auch mal ein Wort, wo man sagen, ein Schlusswort, wo man sagen kann, ja, das sollte passieren. Und ja, in dem Fall 5 Jahre, 3 Monate für einen Lehrer. Aber der Prozess ist in dem Fall zwar abgeschlossen, aber der nächste kommt demnächst. Und ja, auch da bleiben wir dran, Colline.
Ich vermute noch in diesem Jahr, weil dann ist diese berühmte 6-Monats-Frist um, wo der andere auch in Untersuchungshaft sitzt. Und dann, tja, dann wird der Saal sicher wieder voll sein.
Und wir sind auch wieder mit dabei. Conny, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal, Olli.
Das war's für diese Folge. Wir bleiben natürlich dran an diesem, ja, an diesem Vorgang in der Schule, denn im nächsten Prozess gegen einen anderen Lehrer, da wird die Schule noch weiter in den Fokus rücken. Soll noch dieses Jahr passieren? Wir werden darüber berichten. Was aber auch der Fall ist im Gerichtssaal. Da werden natürlich noch viele, viele andere Prozesse verhandelt. Bei uns hört ihr alle 2 Wochen, immer montags, einen Fall aus Thüringen. Wir sind immer live vor Ort. Und bis dahin, bis zur nächsten Folge, da kann ich euch die Rubrik True Crime in der ARD Audiothek empfehlen. Auch da gerne mal reinstöbern. Da gibt es noch viele andere Podcasts in diesem Bereich. Hört gerne mal rein und ich sag bis zum nächsten Mal.